Der Chair hat das schon ganz schön gesagt. Ich habe lange Zeit Forschung an der Uni zum Thema Licht gemacht und habe mich dann entschlossen, in die Industrie zu wechseln, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da mein Wissen besser anbringen kann, näher an den Menschen bringen kann. Also, ich erzähle Ihnen heute was zu neuen Ansätzen in der Lichttherapie. Das sieht so aus, dass ich ein bisschen eine Einleitung zur Lichttherapie und zu Signalwegen der traditionellen Lichttherapie gebe und dann was über diesen neuen Ansatz, die transkranielle Lichttherapie, erzähle. Das haben meine Vorredner ja auch schon erwähnt. Lichttherapie ist überhaupt nichts Neues. Das gibt es schon seit der Antike. Dass die kranken Menschen rausgebracht wurden ins Licht, damit es ihnen besser gehen soll. Kellogg, der uns nicht nur die Cornflakes gebracht hat, sondern auch ein eifriger Hobbyforscher war, hat 1910 ein Buch zur Phototherapie veröffentlicht und ich kann das nur allen empfehlen, im Internet mal zu schauen. Da gibt es ganz tolle Fotos, ähnlich denen, die der Professor Kasper gezeigt hat, wo der Kellogg selber da sitzt und eine große Lampe auf seinen Kopf scheinen lässt. 1981 haben Louis und Kollegen dann gezeigt, wenn man Leute nachts Licht aussetzt, dann wird das Melatonin unterdrückt. Und 1984 hat der Norm Rosenthal, den Herrn, den Sie eben auch auf diesen wunderbaren Bildern gesehen haben, zum ersten Mal systematisch diese Störung der saisonalen Depression beschrieben und dass sie positiv auf Licht reagiert. Heutzutage, neben den vielen, vielen Anwendungsgebieten, die der Professor Kasper erwähnt hat, wird es halt vor allen Dingen eingesetzt bei affektiven Störungen, SAD und in der Schlafmedizin, zum Beispiel die Late Sleep Phase Syndrome. Das sind die Eulen, die abends nicht früh ins Bett kommen und morgens auch nicht aus dem Bett kommen zu normalen Zeiten. Die traditionelle Lichttherapie funktioniert darüber, dass wir lichtempfindliche Rezeptoren im Auge haben, in der Retina, die zur biologischen Uhr projizieren. Das sind jetzt zwei Abbildungen aus Publikationen von Samahata, einem guten Freund, der sitzt in Baltimore und der hat sehr schön und auch sehr weise die Farbe Blau gewählt, um es anzufärben. Das ist die Retina einer Maus platt gemacht und da sehen Sie in Blau diese lichtempfindlichen Rezeptoren, die dann mit ihren Projektionen, die Sie dann hier entlang des optischen Nerves zum SCN laufen sehen. Wunderbar. Da kann ich Ihnen auch nur zu sagen, wir haben ja schon eben über Serotonin in den Blutplättchen gehört und dass das vielleicht obskur anmuten mag. Bevor diese Tierstudien gemacht wurden, haben die Augenärzte, die Chronobiologen, uns also immer herzlich ausgelacht. Wir waren quasi die Verrückten der Wissenschaft, weil wir immer gesagt haben, es muss da was im Auge geben. Und die Augenärzte haben immer gesagt, ja, spinnt ihr nur weiter. Bis es diese Studien gab, die gezeigt haben, es gibt noch einen dritten Photorezeptor in der Retina, haben alle immer gedacht, wir sind verrückt. Ich weiß noch, dass ich auf einer der ersten Konferenzen ist ein Augenarzt zu mir gekommen, hat gesagt, Sie spinnen, das gibt's nicht. Es gibt keinen zirkadianen Photorezeptor. Also es ist manchmal ein langer und steiniger Weg. Etwas ganz Besonderes an diesen zirkadianen Photorezeptoren ist, dass sie besonders auf blaues Licht reagieren, im Gegensatz zu den anderen Photorezeptoren. Das ist also die Kurve für diesen zirkadianen Photorezeptor, der reagiert maximal auf Licht von 480 Nanometern, das ist blaues Licht. Das ist also der Signalweg der traditionellen Lichttherapie, wenn Sie jetzt so eine Lichtlampe benutzen. Generell muss man immer sich vergegenwärtigen, dass es zwei Effekte von Licht auf die biologische Uhr des Menschen gibt. Es gibt einen akuten, kurzanhaltenden, das ist, wenn wir jetzt das Licht ausmachen und ich noch weitere 20 Minuten rede, dann sinken sie alle runter in ihrem Stuhl. Und wenn wir das Licht dann wieder anmachen, dann haben alle diesen Aha-Effekt. Das kennen wir alle noch von der Uni. Ne? Vorlesung ist zu Ende, Licht geht an, alle sind wir wieder wach. Akuteffekt von Licht ist aber auch, dass wenn ich nachts Licht gebe, dann sinkt ihre Körpertemperatur nicht im gleichen Maße ab. Sie fühlen sich wacher. Und wenn ich Ihnen einen Test gebe, Sie rechnen lasse oder Muster erkennen, dann machen Sie das auch besser unter Licht, akut. Licht hat aber auch noch einen zirkadianen, langanhaltenden Effekt. Und das ist, wenn ich Ihnen zum Beispiel nachts Licht gebe, dann verschiebe ich Ihren Körpertemperaturrhythmus, Ihren Schlafwachrhythmus und Ihren Melatoninrhythmus in eine andere Richtung, als wenn ich Ihnen das morgens gebe. Wenn ich Sie morgens Lichttherapie machen lasse oder ganz viel helles Licht gebe, dann werden Sie am nächsten Morgen früher wach. Wenn ich das nachts mache, werden Sie am nächsten Tag später wach. Dasselbe bei Jetlag. So. Das ist die traditionelle Lichttherapie und was man über Licht beim Menschen weiß, das übers Auge wahrgenommen wird. Jetzt kommen wir zur transkraniellen Lichttherapie, das dann mit einem Gerät gemacht wird, das Licht übers Ohr gibt. Da hat der Herr eben schon netterweise nachgefragt. Erstmal, was ist transkranielle Lichttherapie und wie kommt man da drauf? Also, seit diese lichtempfindlichen Opsine in der Retina festgestellt wurden, hat es die Forscher auch beschäftigt, gibt es sie noch irgendwo anders? Und wenn ja, sind die da auch funktionell, weil wir wissen von Salamandern und anderen Vertebraten, die haben diese lichtempfindlichen Rezeptoren in der Haut und bei denen sind die in der Haut funktionell, bei uns nicht. Also haben sich einige Forscher damit beschäftigt, herauszufinden, gibt es solche lichtempfindlichen Opsine noch woanders im Körper und können die was, wenn wir mit denen was machen? Generell gilt, dass all diese lichtempfindlichen Rezeptoren zur Familie der Opsine gehören und denen in allen gemein ist, dass sie lichtempfindlich sind. Und dann gibt es eine Initiative, die kommt ursprünglich aus Schweden, das ist der Human Protein Atlas. Ähnlich im Prinzip wie dem Genomatlas, da werden alle Daten zur Proteinexpression in unterschiedlichem Gewebe bei Menschen und auch bei Tieren gesammelt. Und da wurde gezeigt, dass zwei dieser Opsine, nämlich OPN3 und OPN4 Proteine, im menschlichen Gewebe, im ZMS, nachgewiesen wurden, also außerhalb der Retina. Da waren alle schon mal ganz erstaunt und haben gesagt, okay, es gibt die nicht nur im Auge, da forschen wir mal weiter. Dann wurde auch ein weiteres Opsin, OPN5, da wurde es auch gezeigt. Und dann kam, also im Rahmen, das ist alles unterschiedliche Gruppen, aber halt auch eine Gruppe in Finnland, in Oulu, das ist der Gründer der Firma Valky, die dieses Gerät zur Lichttherapie übers Ohr entwickelt hat, hat auch eine Studie dazu durchgeführt, eine Tierstudie. Da wurden 10 Mäuse im Alter von 8 Wochen getötet und dann wurden unterschiedliches Gewebe, Cortex, PWR, Cerebellum darauf untersucht, ob OPN3 vorhanden war und es zeigte sich, dass ähnlich wie den anderen unabhängigen Befunden im Human Protein Atlas tatsächlich OPN3 kann in unterschiedlichen ZNS-Geweben gefunden werden. Dann hat man sich natürlich gefragt, ja, ist das denn beim Menschen auch so? Ist ja schön, wenn wir das bei der Maus zeigen können, wir sind aber keine Mäuse. Hatten sie Glück genug, wirklich 10 Humanproben postmortem vom Gehirn zu bekommen. Und auch da konnten sie zeigen, dass OPN3 und OPN4 in unterschiedlichen Gewebe anwesend ist. Dann könnte man ja jetzt natürlich sagen, ja gut, das sind jetzt alles Studien, die zeigen, dass es vorhanden ist. Machen die dann auch was? Da gibt es eine ganz schöne Studie aus Japan von 2013. Was gemacht wurde, ist, es wurden Mäusestämme gezüchtet, die Orexin-Neuronen im Hypothalamus hatten. Und Orexin-Neurone oder Orexin ist ganz entscheidend beteiligt an der Regulierung von Schlaf-Wach. Man spricht da vom Schlaf-Wach-Switch. Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann hat man so ein Krankheitsbild zum Beispiel wie bei der Narkolepsie, wo Leute einfach andauernd einschlafen. Und dann in diesen Orexin, diesen genetisch veränderten Mäusen, die haben OPN4 in diesen Orexin-Neuronen gehabt. Und was dann gemacht wurde, wurde in der lebenden Maus, wurden 4 Sekunden blaues Licht gegeben. Und während dieses blaue Licht gegeben wurde, wurde gleichzeitig in vivo auch das EEG der Maus gemessen. Da sieht man was ganz Spannendes. Hier ist abgebildet Wachheit, Slow Wave Sleep, also der tiefe Schlaf, und dann nochmal REM-Schlaf. Und Sie müssen das sich so vorstellen, Das Weiße sind die genetisch modifizierten Mäuse, das Schwarze die Wildtypen, an denen nichts gemacht wurde. So, diese beiden Mäusegruppen schlafen und schnarchen jetzt fröhlich vor sich hin. Und dann kriegen die 4 Sekunden blaues Licht. Und bei den Mäusen, die genetisch modifiziert sind, die wachen auf. Die werden davon wach. Wohingegen die normalen Mäuse einfach weiter schlafen. Da passiert gar nichts mit diesen 4 Sekunden blauen Licht. Wenn man sich jetzt den Tiefschlaf anguckt, beide Gruppen schnarchen vor sich hin. Es gibt wieder 4 Sekunden blaues Licht. Und bei den genetisch modifizierten Mäusen, die dieses OPN4-Expression haben, die werden dann wach. Also dieser Befund ist quasi das Spiegelbild zu dem. Ganz spannend. Beim REM-Schlaf hat sich kein Effekt gezeigt, aber diese zwei Sachen deuten wirklich darauf hin, dass diese extraretinalen, lichtempfindlichen Rezeptoren wirklich funktional sein könnten. Also wenn man die mit Licht stimuliert, passiert was. Basierend auf diesen Befunden wurde dann in Oulu in Finnland, und da muss ich jetzt noch mal kurz was zu sagen, wurde mehrfach nachgefragt, ja, es ist so, in Skandinavien sind die Zahlen der Winterdepressionsleidenden höher. Und in Finnland ist besonders schlimm, da ist einfach wirklich im Winter finstere Nacht. Und ich weiß das, weil ich da letztes Jahr einmal im Monat hin durfte und auch im Winter. Das ist wirklich ganz, ganz bitter, und das ist so bitter, dass Sie im Hotel vor Lichtlampen frühstücken können, wenn Sie das möchten. Also einige Hotels bieten im Frühstücksraum dann diese Lichtlampen an, und dann kann man dann vor der Lampe sein Frühstück einnehmen, damit es nicht so schlimm ist. Basierend auf dem Befunden, dass es diese lichtempfindlichen Opsine außerhalb der Retina gibt und auch auf dem Wissen, dass dieser aktivierende Effekt, ne, von Licht, der ist nicht nur über die Unterdrückung von Melatonin vermittelt, weil wenn ich sie tagsüber vor eine Lampe setze, habe ich auch eine Untersuchung zu gemacht, dann geben sie auch an, dass sie weniger müde sind, und tagsüber kann ich kein Melatonin unterdrücken. Also basierend auf diesen zwei Ideen wurde dann dieses Gerät entwickelt, das Valky, und was das Valky macht ist, das hat hier 2 LEDs, sehen aus wie Kopfhörer, sind aber 2 LEDs drin, generell sieht es ein bisschen dem iPod nachempfunden aus. Und das nutzt den Gehörgang, um einfach näher an diese lichtempfindlichen Opsine zu kommen, und gibt einen Lichtpuls von ca. 10.000 Lux. Das ist weißes Licht mit einem Peak im Blauen, biologisch potentestes Licht, haben wir eben gesehen. Und hat aber eine wesentlich kürzere Anwendungsdauer als die traditionellen Lichtlampen. 6 bis 12 Minuten, haben wir herausgefunden, reichen da, um antidepressiven Effekt zu zeigen. Da zeige ich Ihnen jetzt auch gleich noch Daten zu. Was haben wir denn für Daten erhoben? Erstmal haben wir bildgebende Befunde zum transkraniellen Licht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben 50 Probanden gescannt. Und zwar haben wir 26 mit Placebo und 24 mit transkraniellem Licht dann, über Glasfaser in den Scanner geschoben. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass in der Gruppe, die Licht bekommen hat und kein Placebo, eine erhöhte Gehirnaktivität da war. Und zwar im visuellen Kortex und im sensomotorischen Kortex. War eine placebo-kontrollierte Studie, fanden wir sehr spannend, vor allen Dingen im Zusammenhang mit den nächsten Ergebnissen aus der Nachbargruppe. Da wurden einfach unterschiedlich nur Patienten mit Winterdepressionen gescannt und gesunde Kontrollpersonen, wieder für Alter, Geschlecht und Ethnizität gematcht, das Gleiche. Und da wurde nach Resting State Networks geguckt, also Verbindungen im Gehirn, die dann zur gleichen Zeit aktiviert sind bei bestimmten Prozessen. Die Gruppe hat 47 solcher Resting State Network untersucht, und da zeigte sich dann, dass zwischen den Winterdepressionspatienten und den gesunden Kontrollen signifikante Unterschiede in 11 dieser Gehirnvernetzungen gefunden wurden, und spannenderweise waren das in den gleichen Arealen, die in der anderen Studie unter dem Licht aktiviert waren. Das zeigt also, dass bei der Winterdepression anscheinend in gleichen Hirnarealen eine unterschiedliche Aktivität ist, die dann auch vom transkraniellen Licht angesprochen werden kann. Das war natürlich, fanden wir schon mal ganz ermutigend, das zu finden. Es wurde ganz viel über Melatonin heute gesprochen. Es wird auch immer gefragt, unterdrückt transkranielles Licht Melatonin? Nein, tut es nicht. Es wird auch immer eine Studie aus Basel zitiert. Wir haben auch eine Studie gemacht, die ist im gleichen Journal erschienen. Da haben wir nachts 24 Minuten Licht gegeben. War eine placebo-kontrollierte Studie und es zeigt sich, dass kein Melatonin unterdrückt wird, wenn Sie nachts dieses Licht benutzen. Das heißt, der aktivierende Effekt vom transkraniellen Licht geht vermutlich nicht über die Melatoninunterdrückung. Jetzt habe ich Ihnen schon Befunde zu bildgebenden Verfahren gezeigt. Jetzt möchte ich Ihnen Studienergebnisse zu einer Studie bei winterdepressiven Patienten zeigen. Das ist eine randomisierte Doppelblindstudie. Da haben wir 89 Patienten untersucht. Es gab drei experimentelle Gruppen. Es gab eine Gruppe, die haben Valki von der geringen Intensität bekommen, mittlere Intensität und starke Intensität. Bevor Sie fragen, es gibt keine Kontrollgruppe in dieser Studie, weil zum Zeitpunkt der Studie wir gedacht haben, dass diese geringe Intensität unter der Sättigungsgrenze liegt. Das hätte also als Kontrolle funktionieren oder gelten sollen. Wie wir dann gelernt haben, dank der Ergebnisse, war dem nicht so. Die haben 4 Wochen lang jeden Morgen 12 Minuten dieses Licht angewendet und erhoben haben wir einen Beck-Depressionsscore, Hamilton Anxiety und dann die Winterdepressionsskala. Und wenn wir uns dann jetzt die Ergebnisse zum Beispiel vom BDI anschauen, dann sehen Sie hier Woche 0, das ist Baseline, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, liegen die Gruppen alle zusammen, haben mittleren Depressionsscore, sind jetzt also nicht wirklich stark depressiv. Und über den Verlauf dieser Studie, dieser 4 Wochen, reduzieren sich diese depressiven Symptome der Patienten signifikant. Leider haben wir keinen Unterschied zur Intensität gefunden. Also es ist eine Dose-Response-Kurve. Das ist nicht ungewöhnlich bei Lichtstudien, dass man das nicht findet. Wenn wir das heute machen würden, würden wir noch eine Placebo-Gruppe haben natürlich und auch noch eine geringere Lichtintensitätsgruppe. Was aber so war, dass diese Ergebnisse prozentual höher liegen als das, was man über den Placebo-Effekt erklären kann. Der ist 20-40% im Mittel und das waren Ergebnisse, die lagen bei 60% der Besserung. Es kann also nicht nur der Placebo-Effekt sein. Dann haben wir noch eine weitere Studie durchgeführt, diesmal nicht in Patienten mit Winterdepression, sondern in gesunden Probanden, die ein mittleres Maß von Angst und Depression berichtet haben. So wie das, würde ich sagen, fast allen von uns mal geht, wenn wir sehr viel Stress in der Arbeit haben oder im Privaten, wenn ich sie dann hernehmen würde und sie so diesen Fragebogen ausfüllen lassen würden, wäre ich mir sicher, dass zum Beispiel in dieser Gruppe auch 50% hätten mitmachen dürfen. In so einem ganz gemittelten, gerne so am Mittwoch, wenn die Woche noch endlos scheint und nicht alles erledigt ist. Das ist eine placebo-kontrollierte Studie. Und was haben wir gemacht? Wir haben 30 Probanden untersucht. 15 haben 12 Minuten transkranielles Licht gekriegt und 15 haben Placebo bekommen. Und zwar 12 Minuten. Und die Angst wurde eingeschätzt oder geratet von den Probanden 5 Minuten vor dem Licht oder Placebo, dann 10 Minuten und 120 Minuten danach. Um einfach zu sehen, passiert da was? Ist das vielleicht akut anxiolytisch, diese Lichtbehandlung? Die Idee war, Depressionen und Angstzustände kommen oft zusammen vor, haben auch neurochemisch, teilen sich da auch gemeinsame Hintergründe und dachten wir, naja, also wenn es bei Winterdepressionspatienten funktioniert, dann schauen wir doch mal, ob es auch bei gesunden Probanden funktioniert, die Angstzustände berichten. Wenn wir uns jetzt die Resultate angucken, dann sehen Sie hier T0, das sind die fünf Minuten, bevor es Licht oder Placebo gab. Schwarz ist Placebo, weiß ist das Licht. Das ist dieser Angstscore. Je höher, je mehr Angst berichtet. Kein signifikanter Unterschied. Dann, wenn man 10 Minuten nach der Lichtbehandlung oder Placebobehandlung misst, sieht man signifikante Reduktion der Angst unter Licht. Und 120 Minuten danach ist dieser Effekt wieder weg. Das heißt, es ist ein akuter, kurz anhaltender Effekt, der auch hier wieder höher war als das, was man mit einem Placebo-Effekt hätte erklären können. Aber diese Studie war ja placebo-kontrolliert. Dann bin ich auch schon am Ende mit dem, was ich Ihnen heute zeigen wollte, zur transkraniellen Lichttherapie. Nämlich, ich hoffe, ich habe Ihnen Daten zeigen können, die deutlich machen, dass lichtempfindliche Rezeptoren auch außerhalb der Retina existieren, dass wenn Sie transkranielles Licht bekommen und ich Sie in einen Scanner schiebe, Ihre Hirnaktivität sich verändert im Vergleich zu jemandem, der Placebo bekommt, dass transkranielles Licht depressive Symptome bei Winterdepressionspatienten reduzieren kann und dass es auch akut anxiolytisch sein kann bei gesunden Probanden. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.